Vorstandsnarotiker. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neuland-Rebellen. Heute soll es um das Thema Corona gehen, allerdings nicht in erster Linie um Karl Lauterbach, auch wenn von dem hier gleich ein Interview zu sehen sein wird, das viele von euch wahrscheinlich möglicherweise auch schon kennen, sondern es soll um das übergeordnete und über allem schwebende Thema der Aufarbeitung gehen. Und ich möchte hier so ein bisschen herausarbeiten, dass diese Aufarbeitung faktisch nicht stattfindet. Und möglicherweise spielt auch Karl Lauterbach dabei eine ganz besondere Rolle. Aufarbeitung wäre zwingend, dringend nötig, auch juristischer bzw. in erster Linie juristischer Natur, aber auch politischer, gesellschaftlicher Natur. Und es gibt viel aufzuarbeiten. Es gibt die Grundrechtseinschränkungen aufzuarbeiten. Es gibt die psychischen Schäden aufzuarbeiten. Es gibt die wirtschaftlichen Schäden aufzuarbeiten. Es geht um viele, viele Tote, insbesondere einsame alte Menschen, die sicherlich einen besseren Tod verdient hätten, vielleicht sogar heute noch leben würden. Aber das will ich hier auch gar nicht einordnen oder beurteilen. Ich möchte einfach nur aufzeigen, das wisst ihr aber sowieso alle, dass es ganz, ganz viele Baustellen gibt. Und ja, wie damit umgegangen wird, das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Und es geht los gleich dann tatsächlich mit einem kurzen, mit einer Anmoderation vom Tagesthemen, beziehungsweise nein, ZDF heute Journalmoderator. Danach folgt ein Bericht über Fälle von Impfschäden, den habe ich ein bisschen abgekürzt, werde ihn aber hier teilweise auch reinstellen und auch ganz kurz kommentieren. Dann folgt das Interview mit Karl Lauterbach und dann sage ich nochmal was, nicht nur zu dem Interview und Lauterbach selbst, sondern eben auch zu dem, ja, was er eigentlich versucht zu transportieren. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an.
Noch ein Thema jetzt, um das sich der schnelllebige Nachrichtenjournalismus auch dauerhaft kümmern muss. Aber millionenfach ist dieses Land, zumindest der größte Teil von uns, gegen Corona geimpft. Ärzte, Impfkommissionen und die Politik haben das so dringend empfohlen.
Ja, da hat er natürlich jetzt eine Kleinigkeit vergessen, nämlich sich selbst bzw. die Medien. Das ist wirklich schon ganz interessant, weil die Rolle der Medien in dieser Pandemie, wie jetzt auch beim Ukraine-Krieg, wieder sehr stark zu bemerken ist, gar nicht groß genug angesiedelt werden kann. Medien, und das ist ja nicht neu, Medien waren immer schon ganz wichtige Instrumente, um Kriege zu begründen bzw. Kriege zu führen. Und was wir erlebt haben in der Corona-Episode war im weitesten Sinne ein Krieg gegen die Bevölkerung, gegen große Teile der Bevölkerung. Und natürlich haben die Medien daran einen ganz, ganz erheblichen Anteil. Sie waren teilweise sogar die schlimmsten Vorprescher in Sachen Hetze und strengere Maßnahmen und haben schlicht ihren Job nicht gemacht, sondern haben letztlich das betrieben, was willfährige, hetzerische, kriegstreiberische und staatsnahe Medien beziehungsweise auch konzernnahe Medien, man denke an die Pharmaindustrie, leisten müssen. Was sie nicht geleistet haben, war, ihrem Job nachzukommen, nämlich unabhängig und kritisch, auch regierungskritisch zu berichten. Ja, das hat der Moderator vergessen, deswegen habe ich es kurz nachgeholt.
Manche wollten die Impfung sogar zur Pflicht machen. Klar ist, aber millionenfach haben diese Impfungen schwere Schäden verhindert.
Das gehört auch wieder zu einer absolut misslungenen Aufarbeitung beziehungsweise zu einer absolut kategorischen Weigerung, eine Aufarbeitung auch zuzulassen. Es ist überhaupt nicht nachgewiesen, dass millionenfach schwere Verläufe durch die Impfung verhindert werden konnten. Das wurde uns lange, lange erzählt. Es ist längst widerlegt. Im Gegenteil, es ist inzwischen sogar in Großbritannien zum Beispiel nachgewiesen worden, dass tatsächlich mit jeder weiteren Impfung, die vorgenommen wurde, die Wahrscheinlichkeit an Impfschäden stieg und die Wahrscheinlichkeit an Corona zu erkranken oder sogar schwer zu erkranken stieg. Das heißt, Sievers heißt er, glaube ich, der Moderator. Ich sage jetzt mal der Moderator, ich glaube Sievers heißt er. Der Moderator stellt sich also hier hin und bedient weiterhin das Narrativ, das er 3 Jahre lang bedient hat. Es ist nicht nachgewiesen, was dieser Mann hier sagt.
Da ist aber auch, sie haben in Einzelfällen auch Nebenwirkungen.
Ja, da sind wir schon wieder mittendrin im Thema. Er spricht hier von Einzelfällen. Klar ist aber auch in Einzelfällen, bla bla bla. Es gibt mittlerweile so dermaßen viele Einzelfälle, dass man sich vor Einzelfällen gar nicht mehr retten kann. Also hier von Einzelfällen zu sprechen, ist wieder mal typisch Medien. Und auch wenn der Moderator Lauterbach gleich durchaus in die Zange nimmt, muss das gesagt werden. Warum er ihn in die Zange nimmt, ist im Übrigen auch klar. Es ist natürlich ein Weißwaschen der eigenen Institution, des eigenen Jobs, der Medien schlechthin. Denn jetzt im Nachhinein kann man natürlich umsatteln und kann versuchen, dementsprechend, ja dann, ach, was heißt umsatteln, gleich das Pferd wechseln und dann halt in eine neue Richtung reiten. Aber das ändert überhaupt nichts an der Bedeutung der Medien. Und es ändert auch nichts daran, dass eine Aufarbeitung nur bedeuten kann, dass die Rolle der Medien kritisch und akribisch und präzise untersucht wird. Also soll er mir hier nichts von Einzelfällen erzählen.
Darüber bislang kaum gesprochen wird. Betroffene berichten, wie sie komplett alleingelassen werden. Kommende Woche sollte der erste Zivilprozess starten wegen solcher mutmaßlicher Schäden gegen die Firma BioNTech. Er wurde auf Ende April verschoben. Ich spreche gleich mit dem Bundesgesundheitsminister, erst Susanna Santina und Menschen, bei denen die Impfung das Leben verändert hat, nur ganz anders als gedacht.
Das hast du immer gerne gemacht, Marceline.
Ja, war mein Lieblingsgerät.
Dein Lieblingsgerät, das weiß ich.
2,5 Jahre ist es her, dass Celine in der ersten Liga nicht nur am Barren turnte. Die 17-Jährige war sehr erfolgreich, nahm am Deutschen Turnfest teil.
Dass ich nicht mehr laufen konnte, nicht mehr richtig schlucken konnte, meine Augen nicht mehr öffnen konnte, Doppelbilder gesehen habe, Schwierigkeiten mit dem Atmen. Und dann wurde ich richtig auch erst dann ernst genommen.
Erst vor kurzem hat das Land Nordrhein-Westfalen anerkannt, dass Celines schwere Erkrankung durch den Impfstoff Comirnaty von BioNTech verursacht wurde. Sie bekommt eine monatliche Versorgungsleistung von 854 Euro. BioNTech lehnt jede Verantwortung ab. Versteht, rechtlich wurden die Impfhersteller in eine sehr gute Lage versetzt. Im Vertrag mit der EU 2020 wurden sie nämlich von jeder Haftung befreit. Brisant auch, dass dort selbst auf die hohen Risiken der Covid-Impfung hingewiesen wurde. Ungeachtet der Bemühungen erkennen die Parteien an, dass sich der Impfstoff zum Zeitpunkt der Unterzeichnung in der klinischen Erprobung der Phase 3 befindet und dass er möglicherweise nicht zugelassen wird.
Ja, das ist sehr löblich, dass das in diesem Bericht genannt wird. Weniger löblich ist, dass es erst heute passiert. Und auch da muss ich nochmal an die Rolle der Medien erinnern, die Aufgabe meiner Meinung, ach, was heißt meiner Meinung, die Pflicht gehabt hätten, genau diese Dokumente in Augenschein zu nehmen, genau diese Dokumente zu analysieren, für sich zu dokumentieren und dann eben auch darüber zu berichten. Das wurde nicht gemacht. Und es jetzt zu tun, ist gut, ändert aber nichts an der Schuld der Medien, nicht das Geringste. Gibt vielleicht sogar Leute, die sagen, macht es vielleicht sogar noch schlimmer.
Die Risiken also unkalkulierbar, sagt Rechtsanwalt Ulbrich.
Weil eine bedingte Zulassung ja beinhaltet, dass dem Hersteller nachgelassen wird, erst künftig die Unbedenklichkeit des Stoffes nachweisen zu dürfen. Und gleichwohl ist dann die Bundesrepublik Deutschland nach vorne geprescht und hat diesen als wirksam und sicher, ohne tatsächliche Anhaltspunkte für ihre Aussage getroffen.
Auch das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Es ist nichts Neues. Also ich denke mal, 98% der Leute, die dieses Video sehen, werden das alles wissen. Und es geht mir hier auch nicht darum, irgendwas Neues zu berichten, sondern darum aufzuzeigen, wie gerudert und hin und her sich bewegt wird und versucht wird, sich selbst jeweils immer im besseren Licht darzustellen. Das probiert jetzt auch Karl Lauterbach mit mäßigem Erfolg, man könnte auch sagen mit einem desaströsen Ergebnis, was durchaus teilweise auch den Fragen von dem Moderator zu verdanken ist, aber natürlich eben auch dem Vorbericht und der Tatsache, dass er natürlich, also Lauterbach natürlich nicht mehr leugnen kann, was einfach nicht zu leugnen ist. Von daher hatte der Moderator es leicht. Aber dennoch wollen wir uns mal angucken, wie Lauterbach agiert.
Der Bundesgesundheitsminister ist bei uns. Vielen Dank dafür und guten Abend, Karl Lauterbach.
Guten Abend, Herr Sievers.
Was sagen Sie denn diesen Betroffenen?
Zunächst einmal, diese Schicksale sind absolut bestürzend und jedes einzelne Schicksal ist eins zu viel. Und
einfach mal drauf achten, das hat er tatsächlich früher nie gemacht und ich meine, ich bin jetzt kein Spurenleser, hätte ich fast gesagt. Also bin ich jedenfalls kein Experte, aber es ist eindeutig, also er ist wirklich, wirklich nervös und das merkt man auch an den ausladenden Bewegungen der Hände, man merkt es auch an der Art und Weise, wie man spricht. Natürlich ist er nervös. Gut, aber um das zu sehen, muss man jetzt kein Genie sein. Also das war jetzt...
Die Menschen tun mir ehrlich gesagt auch sehr leid. Das sind schwerste Einschränkungen und davon wird auch einiges permanent sein. Von daher ist das schwierig. Was wir als Staat machen, ist, die Krankenkassen übernehmen halt die Behandlungskosten und also die Länder bezahlen, wenn die Versorgung notwendig ist, die Versorgungskosten. Aber tatsächlich haben wir auf beiden Seiten Probleme, weil die Medikamente für eine Behandlung, die haben wir noch nicht. An denen wird fieberhaft geforscht und die Versorgungsansprüche, die sind oft sehr eng geschnürt. Von daher verstehe ich tatsächlich die Menschen, die also sich hier beklagen.
Ja, also da kommt wirklich einiges zusammen. Also zum einen sagt er, was der Staat jetzt tut und dass der Staat jetzt fieberhaft dabei ist, irgendwelche Medikamente zu entwickeln, die halt Impfnebenwirkungen, er spricht dann gleich auch noch von Long-Covid, um das Ganze ein bisschen abzufedern und ein kleines bisschen eben auch zu verharmlosen. Also es wird jetzt vom Staat daran gearbeitet, dass ein Medikament oder Medikamente entwickelt werden, die gegen diese Impfnebenwirkungen helfen können. Das muss man sich tatsächlich mal vorstellen, in Anbetracht der Tatsache, dass es hier um einen Impfstoff geht, der in einem teleskopierten, sprich verkürzten Verfahren zugelassen bzw. bedingt zugelassen wurde, wie wir es ja eben von dem Rechtsanwalt gehört haben, wohl wissend, dass man eigentlich überhaupt gar nicht weiß, was da jetzt passiert. Das heißt, man muss es einfach hier nochmal unterstreichen, es wurde ein Impfstoff oder ein etwas Impfstoffähnliches, so will ich es mal formulieren, wurde auf die Menschheit, auf die Bevölkerung losgelassen, ohne einen Schimmer über Nebenwirkungen und ohne einen Schimmer über möglicherweise dann eben auch Langzeitwirkungen. Wenn Lauterbach jetzt also sagt, dass jetzt fieberhaft daran geforscht wird, Medikamente gegen diese Impfnebenwirkungen zu entwickeln, muss ich sagen, ist das unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Der zweite Punkt, der nicht minder wesentlich ist, der Staat hat im Grunde genommen überhaupt nichts mit dieser ganzen Kiste zu tun, zumindest was das Monetäre angeht. Denn die Kosten, die entstehen, und die sind ja äußerst hoch in der Summe, aber sehr gering für die einzelnen Betroffenen. Das Mädel kriegt 854 Euro, glaube ich, im Monat und das Leben dieser Familie und insbesondere dieses Mädchens ist faktisch kaputt. Es sei denn, es geschieht noch ein Wunder, beziehungsweise der Heilungsprozess läuft so, dass sie tatsächlich wieder ihre alten Fähigkeiten zurückbekommt. Und das darf durchaus bezweifelt werden. Whatever. Die Krankenkassen zahlen's, beziehungsweise die Kommunen, die Länder bezahlen's, müssen's bezahlen. Ja, was hat das für Folgen? Zunächst mal kann man davon ausgehen, dass die Krankenkassen natürlich, wenn sich diese Fälle häufen, und das werden sie natürlich. Wir haben ja noch gar nicht von der Dunkelziffer gesprochen. Wir wissen, und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich, ich mag über die Dunkelziffer gar nicht nachdenken. Da gibt's dann Leute, die sich gar nicht melden, weil sie selbst nicht, vielleicht weil sie sich einfach nicht für möglich halten können, dass das Ganze tatsächlich mit der Impfung zusammenhängt. Es gibt auch noch viele, viele Ärzte, die sich weigern, das zu glauben und die dementsprechend entsprechende Diagnosen auch gar nicht erstellen. Es gibt dann natürlich die Fälle, wo die Krankenkassen oder die Kommunen, wie auch immer, letztlich dann argumentieren, es ist im Endeffekt doch nicht nachweisbar. Das heißt, die Dunkelziffer ist enorm, aber es werden, das hoffe ich jedenfalls, tatsächlich die Fälle zunehmen, die dann auch wirklich Recht bekommen und dann finanzielle Entschädigungen in was für erbärmlichem Ausmaß auch immer bekommen werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird natürlich die Krankenkassen ganz erheblich finanziell unter zusätzliche Belastungen stellen. Es wird auch die Kommunen, die Länder unter zusätzliche Belastungen stellen. Zusätzliche Belastungen, die letztlich den Steuerzahler zusätzlich belasten, denn diesen ganzen Kladderadatsch zahlen ja wir. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass ein Pseudo-Gesundheitsexperte, ich glaube namens Hüschel, Raschel oder irgendwie so, vor kurzem gefordert hat, künftig gesetzlich Krankenversicherte mit 2.000 Euro Selbstbeteiligung im Jahr an der ganzen Nummer zu beteiligen, damit es nicht zu teuer wird. Also, da kommt noch einiges auf uns zu. Und wie gesagt, der Staat tut, was er kann, wenn wir Herrn Lauterbach glauben dürfen. Und was er kann, ist, das wissen wir wiederum aus Erfahrung, faktisch nichts.
Jetzt tun Sie so ein bisschen so auch, als ob eigentlich alles geregelt wäre. Aber wenn man mit diesen Menschen redet, hört man genau das Gegenteil. Ein Jahr kämpfen, immer wieder abgewiesen werden. Viele Stellen, die einem keinen Glauben schenken, manchmal sogar überhaupt nicht mal eine Antwort bekommen. Und dann Spießrutenlauf bis zur Anerkennung als Impfschaden und am Ende eine kleine Summe. Das kann es doch nicht sein, was der Staat aktuell diesen Menschen bietet, oder?
Auf keinen Fall. Und ich will auch nicht diesen Eindruck erwecken, denn das ist nicht, wie ich die Dinge sehe. Es muss also hier zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, dieser Impfschäden kommen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Man muss allerdings auch darauf hinweisen, nur dass kein falscher Eindruck hier hängen bleibt. Schwere Impfschäden sind auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes oder der Europäischen Zulassungsbehörde in der Größenordnung von weniger als 1 zu 10.000 Impfungen.
Okay, also jetzt kann man darüber natürlich streiten, ob 1 zu 10.000 nur oder niedrig Wert ist, wenn man das mal auf ein paar Millionen oder ein paar zig Millionen hochrechnet, ist es schon mal nicht zu unterschätzen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass Lauterbach sich hier zum Beispiel auf Daten des Paul-Ehrlich-Instituts bezieht, das vor kurzem wieder äußerst interessant Aufmerksamkeit erregt hat, als es auf eine Anfrage hinsichtlich der Inhaltsstoffe der Impfstoffe darauf verwiesen hat, was die Hersteller für Angaben machen. Ich glaube, da ging es dann tatsächlich um den Inhaltsstoff, der letztlich dann eben die Intensität der Impfung beziehungsweise der Impfwirkung ausmacht. Und da gab es Anfragen, Nachfragen, Rückfragen. Kann ich jetzt tatsächlich nur noch aus der Erinnerung. Aber es war tatsächlich so, dass das Paul-Ehrlich-Institut dann sagte, ja, nee, also da haben wir eigentlich gar nichts mit zu tun. Das liegt ja in den Händen der Impfherstellern. Ja, also das ist natürlich schön, wenn man kaputte Bremsen überprüfen lässt von dem, der sie gebaut hat. Gut.
Dass das so häufig ist. Aber weil die Bilder, also der Krankheit sich jetzt immer klarer abzeichnen, müsste es in Zukunft auch möglich sein, diejenigen, die betroffen sind, schneller zu identifizieren, sodass auch schneller geholfen werden kann.
Ja, das lassen wir einfach so stehen. Das ist das übliche inhaltsleere Gequatsche, um möglichst schnell wieder und unbeschadet aus dem Studio rauskommen zu können. Also lassen wir das.
Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei?
Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Aber es war ja nicht grundsätzlich meine Haltung. Ich hatte ja sehr, sehr häufig vorher auch schon zu den Nebenwirkungen der Impfungen Stellung genommen.
Ja, ich hab zum Beispiel sehr Sie viel haben aber auch häufig danach noch gesagt, es gebe kaum oder praktisch gar keine, halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei, haben Sie danach in einer Fernsehsendung von Anne Will nochmal gesagt. Also Sie haben schon immer diesen Eindruck erweckt, dass das Thema Nebenwirkungen eigentlich gar kein Thema ist.
Na, das ist nicht richtig. Also ich habe es ja eben gesagt, also die Zahlen waren mir ja all die Zeit bekannt. Die sind auch relativ stabil geblieben. Diese Impfstoffe sind ja weltweit eingesetzt worden. 1 zu 10.000. Da kann man jetzt sagen, das ist viel. Und man kann sagen, es ist nicht so viel. Aber es ist ja tatsächlich eine Impfung, die vor sehr schwerer Krankheit schützt. Und übrigens sehr häufig dann auch das Long-Covid-Risiko also senkt. Das hat ja Ähnlichkeit mit dem, was wir hier gesehen haben, mit dem Post-Fax-Syndrom. Somit also die Impfungen, der Nutzen überwiegt, aber es ist richtig, 1 zu 10.000, das ist die Häufigkeit von schweren
Nebenwirkungen. Okay, also ein Sammelsurium an Lügen, Unwahrheiten und schlicht und ergreifend Schwachsinn. Wie gesagt, es ist nicht belegt, dass die Impfung das impfähnliche Verfahren, man kann es einfach nicht mehr Impfung nennen. Es geht einfach nicht. Also man kann das nicht Impfung nennen, weil es keine Impfung ist. Punkt, aus, Ende. Also, Fakt ist, dass eben nicht belegt ist, dass dieses impfähnliche Verfahren schwere Verläufe verhindert hat. Das ist ein Märchen, das ist eine Behauptung, das ist, ja, das sagt der so, genau wie Sievers vorher auch schon gesagt hat, von wegen der schweren Verläufe. Wie gesagt, es ist nicht bewiesen, es ist Schwachsinn, es ist eine Behauptung, die durch die Wiederholung nicht wahrer wird. Und wenn Lauterbach tatsächlich sich hinstellt und behauptet, dass er immer schon darauf hingewiesen hat, dass es Nebenwirkungen gibt, also da kann ich mich wirklich nur an den Kopf fassen. Da quatscht er sich um Kopf und Kragen. Und damit bin ich bei dem eigentlichen Punkt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, Und es wäre wahrscheinlich auch ganz gut, aber naja, im Prinzip wäre es egal. Ich kann mir vorstellen, dass Lauterbach tatsächlich gerade zu einem Bauernopfer gemacht wird, natürlich einem höchst schuldigen, zutiefst schuldigen Bauernopfer, letztlich aber über ihn gewissermaßen ein Kopf abgehackt wird, damit die anderen dann jeweils oben bleiben. Es ist jetzt auch gerade vorgestern, ich zeichne auf am 13.03.2023, in der Welt ein interessanter Artikel erschienen, von drei Autoren verfasst, die sich mal so ein bisschen in seiner Vita umgeguckt haben. Und da ging es jetzt nicht um Doktortitel oder so, das kennen wir ja alles schon, sondern tatsächlich um Bewerbungsverfahren, in denen er sich als Studienleiter beziehungsweise als Studienmitleiter hervorgetan hat in seinen schriftlichen und mündlichen Bewerbungen. Da gab es dann zum Beispiel ein Projekt, bei dem er Studienleiter gewesen sein will. Dieses Projekt hat es allerdings nie gegeben. Es gab dieses Projekt einfach nicht. Er hat angepriesen, was für großartige Leistungen er im Bereich der Drittmittelbeschaffung hat, und hat auch bei einer Bewerbung, ich weiß nicht mehr genau, ob es Würzburg war, die Uni da, glaube ich, angegeben hat, dass er also die Drittmittel, die er jetzt schon beschafft hat, dass er die quasi mitbringen kann, was natürlich dann seiner Bewerbung sehr gut getan hat. Später hat sich herausgestellt, dass der tatsächliche Studienleiter, er selbst hat sich da ja als Studienmitleiter oder Mitstudienleiter irgendwie was auch immer selbst eingeordnet, dass der Studienleiter gesagt hat, ja, Karl hatte mit der Finanzierung überhaupt gar nichts zu tun, er hat auch nichts mit Drittmitteln oder so, er hat halt ein bisschen organisiert und ein bisschen geholfen. Ich setze das jetzt so in Anführungszeichen, wie es auch die Weltautoren gemacht haben, beziehungsweise wie es wahrscheinlich, vermutlich, das kann ich jetzt nur herleiten, dann dementsprechend auch der Studienleiter gemacht hat. Das heißt also, da tun sich Abgründe auf. Dagegen ist Annalena Baerbock die Hauptfigur eines Kinderbuches, geschrieben von Robert Habeck, gemeinsam mit Strack Zimmermann vielleicht oder so. Von daher habe ich tatsächlich im Moment das Gefühl, ich kann mich natürlich täuschen, dass sich da die Schlinge enger zieht und dass er womöglich dann letztlich gekickt wird. Aber auch das, und darum soll sich ja das Video primär drehen, auch das hat nichts mit Aufarbeitung zu tun. Natürlich ist es schön, wenn Lauterbach verschwindet und endlich aufhört, seinen erbärmlichen Unsinn zu verzapfen und seine Lügen zu wiederholen und am nächsten Tag irgendwie, wenn er von Wein auf Kaffee umgestiegen ist, zu dementieren oder richtig zu stellen oder gerade zu rücken oder das Ganze als unglücklich dann abzutun. Natürlich wäre das schön, aber ich glaube, es war eine Politikerin, die sagte, wenn man Karl nicht ins Zelt lässt, dann pisst er einem von draußen dran. Wenn man ihn reinlässt, dann macht das halt drin. Das heißt, so richtig loswerd man den Typen sowieso nicht. Aber ich betone nochmal, auch wenn Lauterbach natürlich große, schwere Schuld auf sich persönlich, auf seine persönlichen Schultern geladen hat, ändert auch eine Deinstallation dieses Mannes nichts daran, dass wir immer noch es mit keinerlei Aufarbeitung zu tun haben. Und wenn man sich die Statements vieler anderer Politiker anhört, auch Virologen anhört, ich glaube, Drosten sagt inzwischen gar nichts mehr, das ist strategisch ziemlich klug. Melanie Brinkmann hat, glaube ich, vor kurzem erst wieder betont, wie cool das alles ist und dass man jetzt also bei der nächsten Pandemie dann noch viel besser werden kann. Also mir graut vor dieser nächsten Pandemie, die wahrscheinlich 100%ig eventuell unter Umständen aller Wahrscheinlichkeit nach kommen wird, gekommen sein wird, durch wen auch immer. Ich vermute auch im Übrigen, bevor die Aufarbeitung der vergangenen Corona-Episode überhaupt nur angefangen hat, wird wahrscheinlich schon die nächste auf uns zugerollt kommen. Vielleicht ist sie auch schon in der Mache. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, das macht aber nichts. Dann lassen wir den Karl noch mal ein bisschen weiter schwatzen.
Jetzt stehen die ersten Klagen an, gegen BioNTech, auch gegen andere Impfstoffhersteller. Was glauben Sie, wie die ausgehen werden?
Ich kann nicht spekulieren, das ist nicht meine Aufgabe.
Du spekulierst doch ständig, seit 3 Jahren spekulierst du.
Richtig ist, dass also im Rahmen dieser EU-Verträge damals die Unternehmen weitestgehend aus der Haftung befreit worden sind und dass daher die Haftung also beim deutschen Staat liegt, also quasi wie eben beschrieben bei den Ländern, aber Krankenkassen. Was das Allerwichtigste ist, nach vorne blickend ist, wir brauchen eine Behandlung und ich werde also mit dem Bundesgesundheitsministerium werde ich ein Programm auflegen, wo wir also die Folgen von Long-Covid und also das wären dann auch Postvac wäre dann mit betroffen, wo wir dies also untersuchen und auch die Versorgung verbessern. Das ist ein Beitrag, den wir leisten können.
Wann?
Okay, also er hat es ja jetzt auch selbst nochmal angesprochen, dass die Unternehmen von der Haftung befreit wurde. Sievers wird das gleich auch nochmal, wird da gleich nochmal nachhaken. Ja, interessant ist auch die Formulierung nach vorne blickend. Das ist das, ich werde da mit ein paar Leuten den nächsten Podcast dazu machen. Da mache ich hier schon mal ein bisschen Werbung sozusagen. Und zwar wird es da tatsächlich um das Thema Geschichtsneuschreibung, Umschreibung und Verfälschung gehen. Und das beginnt natürlich letztlich damit, dass man erstmal die Gegenwart als das Nonplusultra darstellt, den Blick nach vorn richtet, wie er das hier jetzt einmal mehr wieder gemacht hat, also das hat ja durchaus Methode, und den Blick zurück nicht zulässt. Das funktioniert ausgesprochen gut. Man sieht das beim Ukraine-Krieg. Die Geschichte des Ukraine-Kriegs reicht in der Wahrnehmung, in der öffentlichen, medialen und politischen Wahrnehmung zurück bis zum 24. März 2022. Und weil das so ist, kann man natürlich auch die ganze Geschichte, die vor dem 24. März 2022, wenn ich es eben falsch gesagt habe, so kann man natürlich die Geschichte neu schreiben. Man kann sie verfälschen, man kann sie sich zurechtbiegen, beziehungsweise man behauptet zunächst mal, dass es sie überhaupt gar nicht gibt. Okay, jetzt will ich aber nicht zu weit rein in das Thema. Also jedenfalls darüber machen wir den nächsten Podcast. Roberto und Gerd und ich, unsere Stammhörer, werden die beiden natürlich kennen. Und es wird noch ein vierter Gast dabei sein, auf den ich mich auch schon sehr freue. Das verrate ich jetzt aber noch nicht. Gut, Blick nach vorn. Blicken wir jetzt auch mal nach vorn und lassen mal.
Kommt denn das ganz konkret? Fragen ja gerade diese Betroffenen, die ganze Zeit hingehalten werden.
Ja, wann kommt das ganz konkret? Okay, wir lassen ihn jetzt nochmal seine Blasen hier irgendwie aufpusten, aber natürlich wird es keine Aussage darüber geben, wann das konkret kommt. Und ich vermute ehrlich gesagt, es kommt gar nicht. Oder wenn, dann in einem Umfang, der lächerlich ist.
Stimmt, aber ich verhandle mit dem Haushaltsausschuss und also es ist tatsächlich also ein Programm, was ich so schnell wie möglich auflegen möchte und ja. Ich bin quasi in den Haushaltsverhandlungen für dieses Geld. Es ist etwas, was wir also auch bringen müssen, wo wir in der Pflicht sind und das würde die Experten in diesem Bereich so vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer wirklich guten Therapie in Deutschland wachsen würde.
Jetzt haben Sie gerade diesen Haftungsausschluss selbst angesprochen. Der führt ja dazu, dass die Pharmafirmen in all diesen Gerichtsverfahren sich quasi zurücklehnen können, weil nämlich der Staat das Risiko übernommen hat. Der muss dann, also Sie, die Bundesregierung, für solche Schadensersatzforderungen, die sich möglicherweise ergeben, gerade stehen. Ist das ein gutes Gefühl, das Sie damit haben?
Was heißt ein gutes Gefühl? Zunächst einmal, ich habe die Verträge damals nicht gemacht, sondern bin in diese Verträge, was mein Amt angeht, hineingewachsen.
Oh ja, super. Was sollen wir denn jetzt glauben, dass wenn du dann schon Gesundheitsminister gewesen wärst, die Verträge anders gemacht worden wären? Also gut, wenn man sich jetzt partout lächerlich und komplett blamieren möchte, gut, dann kann man das natürlich so sagen, aber...
Und ich glaube, dass es der damaligen Situation geschuldet ist, dass man damals so schnell wie möglich die Impfstoffe nutzen wollte. Und da ist der Staat also in die Haftung gegangen. Vielleicht war das auch richtig, denn es ist besser, dass der Staat also haftet, als wenn mit Firmen lange dann Vergleiche oder Prozesse geführt werden müssen.
Unglaublich, der Mann. Ja, also es war der Situation geschuldet, die Impfstoffe mussten her und dementsprechend hat der Staat gesagt, gut, dann haften wir. Wir erinnern uns an den Anwalt, den wir eben gehört haben, der gesagt hat, dass also 2020, beziehungsweise die Off-Stimme in dem Bericht hat es, glaube ich, gesagt, oder beide, ist ja auch egal, das war bekannt. Also die Firmen selbst haben gesagt, ja, können wir gar nicht sagen, irgendwie, ob das überhaupt funktioniert und ja, ob das jetzt zugelassen wird, ist irgendwie auch so eine große Frage. Also kann, muss aber nicht, ne? So. Und das wussten also damals alle Beteiligten und haben dann aus der Not heraus, aus welcher Not heraus? Die größte Not wäre meiner Meinung nach die gewesen oder ist die gewesen, sich zu fragen, ist das überhaupt so eine gute Idee? Also wir kaufen da jetzt was ein irgendwie mit scheiße schweineteuer Geld. Selbst der Hersteller oder die Hersteller sagen so, oh, könnte klappen, vielleicht auch nicht. Aber nehmt uns mal aus der Haftung raus, weil damit geht's uns nicht so gut. Und dann sagen halt Lauterbach beziehungsweise seine Kollegen und sein Vorgänger, ja, ist ein super Plan, machen wir, prima. Allerdings, ja, Lauterbach ist wirklich köstlich. Jetzt sagt er auch noch, dass es vielleicht sogar eine gute Idee sei, wenn der Staat haftet. Das kann man tatsächlich auf den ersten Blick so sehen. Wenn man es jetzt mit einem funktionierenden, mit einem Sozialstaat, mit einem kompetenten Staat zu tun hätte, mit einem verantwortungsvollen Staat, dann wäre das tatsächlich eine Aussage, die man so stehen lassen könnte. Aber es ist ja nicht so. Ist ja nicht so. Und wir erleben ja jetzt, es gab in dem Filmbericht gab es noch einen zweiten Anwalt, der beschrieb sein Leiden so, als wenn er irgendwie ständig einen Helm, der zu klein wäre, auf seinem Kopf hätte. Also ständigen Druck am Kopf, weil er damals nach der Impfung operiert werden musste. Der kriegt, glaube ich, irgendwie 523 Euro im Monat oder so. Und das Mädel 854. Das ist dann also eine gute Idee, wenn der Staat das macht und nicht auf irgendwelche Vergleiche warten muss. Die Option muss man erstmal haben.
Gut, wie schwierig es ist, vom Staat tatsächlich Geld zu bekommen, haben wir ja gerade gesehen. Was glauben Sie denn, wie es jetzt dann weitergeht? Meinen Sie, dass die Firmen zum Beispiel angesichts der Situation zum Beispiel in eine freiwillige Stiftung Geld einzahlen könnten? Wäre das eine Idee, wenn sie schon aus der Haftung draußen sind?
Es wäre auf jeden Fall wertvoll, wenn die Firmen hier eine, ja, Beteiligung zeigen würden, denn die Gewinne sind ja...
Wenn die Firmen hier eine Beteiligung zeigen würden, also das wäre schon toll, wenn die Firmen hier eine Beteiligung zeigen würden, aber geht's noch oder was? Beteiligung zeigen würden, ja. Freiwillige Selbstverpflichtung ist sowieso so ein geiles Wort, ne? Freiwillige Selbstverpflichtung, ich verpflichte mich jetzt freiwillig selbst.
Ja. Exorbitante Gewinne. Und somit also wäre das tatsächlich mehr als eine gute Geste, sondern das könnte man erwarten. Aber Sie fragen mich, wie wird es weitergehen? Ich sage mal, das optimistische Szenario, was ich habe, ist, dass wir endlich lernen, wie wir Long-Covid und Post-Vac, wie wir das behandeln können, wie wir das hinbekommen. Ja. Und dass man darüber hinaus die Fälle schneller anerkennen, sodass die Menschen nicht so lange darauf warten müssten, überhaupt als Post-Fac anerkannt zu werden.
Es ist wirklich... Ich bin wirklich, wirklich fassungslos. Post-Vac oder Impfnebenwirkungen, Langzeit- oder Folgewirkung, wie auch immer, Wechselwirkung meinetwegen auch, wie auch immer man das bezeichnen möchte, sind nur möglich geworden, weil dieser teleskopierte impfähnliche Stoff zu schnell und verantwortungslos zugelassen wurde. Und jetzt will er schneller werden, ja, das ist geil, echt. Er hätte mal ein bisschen langsamer sein sollen.
Karl Lauterbach, vielen Dank für das Gespräch heute Abend.
Ja, so viel dazu. Also wie gesagt, die Aufarbeitung, man hat streckenweise das Gefühl, dass sie hier und da vielleicht tatsächlich stattfinden könnte. Es ist aber letztlich nichts anderes als, ja, Feigenblattgehalte. Wir haben es ja schon in der Anmoderation von dem Moderator mitbekommen, der im Grunde genau genommen im Wesentlichen wieder die Argumente vorgebracht hat, die längst widerlegt sind, also die wissenschaftlich auch längst widerlegt sind. Und wenn die Medien tatsächlich für sich in Anspruch nehmen, dass sie jetzt recherchieren und einen vernünftigen Job machen, endlich mal nach 3 Jahren, ja, dann kann man das auch nur als Lüge bezeichnen, weil die Anmoderation gezeigt hat, dass man, um sich selbst reinzuwaschen, bestimmte Narrative dann einfach wiederholt, obwohl sie längst widerlegt sind. Auf der politischen Ebene, es hat im Zuge der Corona-Politik mit all den Folgen meines Wissens keinen einzigen Rücktritt gegeben. Es gab lediglich die Bundestagswahl, wo dann ein paar Ämter ausgetauscht wurden. Es sind alle im Amt geblieben. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es doch irgendwie sowas gegeben hätte. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Und dementsprechend kann man natürlich sowieso von Aufarbeitung nicht sprechen. Die üblichen verdächtigen Wissenschaftler, Drosten und Brinkmann und Priesemann und wie heißt der andere noch da, Meyer-Hermann oder was, die halten sich entweder zurück, so wie auch, genau, Drosten, die halten sich entweder zurück, was menschlich nachvollziehbar ist, aber letztlich auch weit entfernt von sowas Ähnlichem wie eine Aufarbeitung ist, oder sie machen sogar noch weiter, lehnen sich aus dem Fenster und behaupten, dass jetzt beim nächsten Mal alles besser wird sozusagen, was sowieso schon ziemlich zynisch klingt. Dann habe ich vor kurzem, da ging es um das Thema künstliche Intelligenz bzw. ChatGPT, unsere Ethikratschnitte gehört. Alena Büchs, die hat sich sehr kenntnis frei, kenntnislos zum Thema ChatGPT und künstliche Intelligenz geäußert, auf eine Art und Weise der Inkompetenz, dass es wirklich erschreckend war, dass ich mal sage, dass in einer Runde ausgerechnet Sascha Lobo noch derjenige ist, der das Vernünftigste sagt, das hätte ich vor einem Monat auch nicht für möglich gehalten. Wobei ich dazu einräumen muss, was Lobo gesagt hat, war auch ziemlicher Scheiß, aber gut, er hatte starke Konkurrenz. Insbesondere mit Lanz selbst, aber ich will jetzt gar nicht wieder auf Lanz kommen, wie auch immer. Also wie gesagt, Aufarbeitung. Es findet keine Aufarbeitung statt, es findet auch in den Medien hier und da tatsächlich ein Versuch der Aufarbeitung statt, wobei ich da fast das Gefühl habe, das sind dann Leute, die vielleicht sogar in dieser Medienblase die ganze Zeit schon kritisch waren und die jetzt vielleicht ein bisschen Raum bekommen. Es kann aber genauso gut sein, dass die von vornherein kritisch waren, gleich gecancelt wurden und dass diese Rolle jetzt dann einfach irgendwelche Hofnarren, Schreiberlinge übernehmen. Wie auch immer, es findet keine Aufarbeitung statt. Wir sind weit entfernt von einer Aufarbeitung. Und sollte sich jetzt meine Vermutung als wahr herausstellen, dass die Tage, die Amtstage, die Ministertage von Karl Lauterbach gezählt sind, ist auch das kein Zeichen von Aufarbeitung, sondern ganz im Gegenteil, es ist halt ein Zeichen dessen, wie solche Systeme eben funktionieren, wenn man ertappt wird, wenn man die Lügen nicht mehr verdecken kann und die Erzählung nicht mehr aufrechterhalten kann, dann müssen einfach ein paar Bauernopfer her und da bietet sich Karl Lauterbach an. Ja, im Moment pisst er halt allen ins Zelt und wenn er es dann von draußen weitermacht, dann ist das zwar nervig, aber ja, Gott, nicht so dramatisch. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr ja auch andere Beobachtungen gemacht. Vielleicht findet ja eurer Wahrnehmung nach doch eine Aufarbeitung statt. Ich sehe es, wie gesagt, nicht. Ich freue mich dann natürlich auf die Kommentare. Und ja, das soll's für den Moment gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Demnächst gibt's dann mal wieder Podcasts in der Variante zu zweit, zu dritt, beziehungsweise auch zu viert. Da wird im März und April noch einiges passieren für diejenigen, die unsere Dreier- beziehungsweise Zweier- beziehungsweise Vierer-Konstellation gern mögen. Gibt's ja einige. Ja, für den Moment auf Wiedersehen. Schönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht, wie es in der Truman Show so schön heißt.